ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast ist heute die Medizinethikerin Alena Büchs. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Alena Büchs, geboren 1977, hat eine Professur für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München und war von 2020 bis April 2024 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Frau Büchs, der Deutsche Ethikrat wird in den Medien und in der Politik gern zitiert, vor allem wenn es um komplizierte ethisch-moralische Fragen geht, zuletzt etwa die Regelung der Sterbehilfe, aber auch die Corona-Politik war ein Thema, mit dem sich der Ethikrat beschäftigt hat. Bevor wir im Detail vielleicht über die ein oder andere ethische oder medizinethische Problematik sprechen, will ich Sie aber bitten, zunächst mal zu erklären, wie dieser Ethikrat eigentlich funktioniert. Denn vielleicht weiß nicht jeder unserer Hörer, wie dieses Gremium zustande kam, wann es gegründet wurde, wie es sich zusammensetzt, diese Dinge.
Der Deutsche Ethikrat ist eins der wenigen Gremien der sogenannten wissenschaftlichen Politikberatung, für den es ein eigenes Gesetz gibt. Das ist damals eingerichtet worden, als der Deutsche Ethikrat eingerichtet wurde, als das Vorläufergremium, nämlich der Nationale Ethikrat, aufgelöst wurde. Also es ist schon das zweite Gremium dieser Politikberatung. Die Aufgaben stehen auch im Gesetz. Da steht drin, erstens soll der Deutsche Ethikrat öffentliche Diskussionen zu ethisch wichtigen Themen befördern und informieren. Also wir sollen wirklich rausgehen in die Öffentlichkeit. Das habe ich mich auch damals drum bemüht und einfach Diskussionen anstoßen und eben unsere Position einbringen. Sie müssen mir übrigens verzeihen, wenn ich noch hier unter wir und uns sage, weil ich, wenn ich den Ethikrat erkläre, ein Stück weit zurückfalle in meine eigene Rolle, in die alte. Die zweite Aufgabe ist die Politikberatung. Da schreibt der Ethikrat wirklich Stellungnahmen und Empfehlungen für die Politik. Und die dritte ist die Vernetzung mit internationalen Gremien, mit anderen Ethikräten in der ganzen Welt.
Damit geben Sie mir schon ein Stichwort, denn mich interessiert, wie deutsch ist dieser Ethikrat? Die Deutschen gelten ja gerne irgendwie als moralisch verbiestert. Der Ethikrat ist nicht der einzige, das haben Sie schon gesagt, international. Und ich habe mich auch erkundigt, Sie waren mal in dem englischen Ethikrat irgendwie mit tätig. Aber wie viele Ethikräte gibt es denn? Ist das irgendwie was typisch, ich sage mal, westlich-demokratisches? Gibt es in Russland etwa auch einen Ethikrat? Oder wie weit verbreitet ist diese Idee?
Es gibt tatsächlich, oh Gott, ich kann Ihnen die genaue Zahl jetzt wirklich nicht nennen, aber um die 180 solche Räte weltweit. Es gibt auch immer den sogenannten Global Summit der Ethikräte. Der war auch schon in Deutschland, also den hat auch schon der Deutsche Ethikrat ausgerichtet. Und da kommen wirklich aus der ganzen Welt, aus China, aus dem Iran, aus Russland, aus allen Ecken der Welt kommen Ethikräte. Daran können Sie schon ermessen, dass die zum Teil sehr unterschiedlich arbeiten. Der Deutsche Ethikrat ist ja ein sogenanntes unabhängiges Beratungsgremium. Das heißt, niemand kann uns Aufträge erteilen, niemand kann uns sagen, was muss gemacht werden oder wozu soll gearbeitet werden. Man kann sich mit Aufträgen und Bitten an den Ethikrat wenden. Und der Ethikrat wird zur Hälfte vom Parlament und zur Hälfte von der Regierung ernannt. Es ist ein Expertengremium. Das heißt, niemand im Ethikrat darf beispielsweise politisch tätig sein. Das ist bei vielen anderen Gremien in der Welt anders. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formate. Es gibt welche, die sind durch und durch parteipolitisch besetzt. Es gibt welche, die sind ganz fernab der Politik aufgehängt, so wie der englische zum Beispiel, den Sie gerade erwähnt haben. Da war ich tatsächlich mal in der sogenannten Exekutive, also nicht Mitglied des Rates, sondern sogenannte stellvertretende Direktorin, also das Büro, wenn Sie so wollen, die Referentenebene, die das Gremium organisiert hat, der ist von Stiftungen getragen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Varianten und trotzdem vereint all diese Ethikräte, dass sie sich eben mit diesen ethischen Fragen, insbesondere im Bereich der Medizin, Biotechnologie und angrenzender Themen beschäftigen.
Ja, jetzt sind Sie seit 2016 in diesen Ethikrat gekommen. Vorsitzende wurden Sie dann 2020. Sie sind als Vorschlag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung berufen worden. Natürlich, das war die Zeit noch von Angela Merkel, also der Großen Koalition. Deshalb die Frage, weil Sie sagen unabhängig, trotzdem die Parteien letztlich entscheiden, oder? Wer da hinkommt?
Jein, möchte ich sagen. Ich kann Ihnen zum Beispiel nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich lange gar nicht wirklich wusste, wie dieses Verfahren funktioniert. Ich bin auch wirklich vom Stuhl gefallen, als man mich damals angerufen hat, um mich zu fragen, ob ich Mitglied werden möchte. Ich habe damit im Traum nicht gerechnet. Ich war damals, glaube ich, das jüngste Mitglied und hätte das einfach nicht erwartet. Habe gesagt, also wenn überhaupt, dann wird mich vielleicht mal jemand in 10 Jahren fragen. Das hat mich also sehr überrascht. Daran können Sie ermessen, dass niemand irgendwie vorher Kontakt aufgenommen hat oder so. Ich bin ja auch nicht Mitglied einer Partei, bis heute nicht. Und das heißt, dieser Ernennungs- und Auswahlprozess, der läuft tatsächlich zwischen denen, die das umsetzen, und diejenigen, die da ernannt werden, haben damit mal zunächst überhaupt nichts zu tun. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist natürlich richtig, dass beispielsweise ein Ministerium, das war damals CDU geführt, Vorschlagsrechte übernimmt. Genauso übernehmen aber auch die Fraktionen Vorschlagsrechte. Und aus allem muss am Ende ein gemeinsamer Vorschlag erarbeitet werden. Das heißt, man kann sich das am besten so vorstellen: Ja, es werden von Parteien und Ministerien Listen erstellt mit Mitgliedern, wo man sagt, die haben die einschlägige Expertise, die könnten wir uns vorstellen. Aber die kommen, wenn Sie so wollen, in einen großen Pool, und der wird dann umgerührt zwischen all denen, die an dieser Ernennung beteiligt sind. Das ist wirklich ein kompliziertes Verfahren. Und am Ende kommt dann eine Liste raus, die ist so richtig durchgemischt worden. Und da wird oft noch getauscht. Also wirklich, das ist, ich kenne das Verfahren selbstverständlich nicht von innen, sondern nur von außen. Deswegen würde ich immer unterstreichen, und das ist ja auch wesentlich, dass man eben nicht politisch angebunden sein darf, wenn man Mitglied im Ethikrat ist, dass parteipolitische Verbindungen wirklich eine sehr, sehr geringe Rolle spielen.
Jetzt wollen wir mal drüber sprechen, was da für Disziplinen im Ethikrat auch vertreten sind. Also Sie sind ja ausgebildete Medizinerin. Wir werden später noch drüber sprechen, warum Sie eigentlich keine praktizierende Ärztin, sondern Medizinethikerin geworden sind. Aber unterschiedliche Disziplinen arbeiten da zusammen. Wenn Sie da mal ein paar aufzählen und sagen, also mit welchem wissenschaftlichen Profil man da eigentlich eine Chance hat, da reinzukommen.
Ja, also der Ethikrat ist, das muss man wirklich sagen, so richtig ein fachlich gemischter Haufen. Und das ist ganz bewusst so. Das ist sehr, sehr interdisziplinär. Da sind also wirklich Ärztinnen und Ärzte dabei, Menschen aus der Biotechnologie, aus der Forschung, Neurowissenschaften. Das heißt, man hat also diesen medizinisch forschenden Bereich, auch wirklich Leute, die immer noch praktisch tätig sind. Allerdings, das muss man ganz klipp und klar sagen, es ist ein Expertengremium. Also es müssen Menschen sein, die wirklich sehr, sehr ausgewiesen sind in ihren Fächern. Und dann gibt es Juristinnen und Juristen, weil man natürlich den gesetzlichen Rahmen, auch den verfassungsrechtlichen Rahmen immer mitdenken und mitdiskutieren muss. Gerade auch, wenn es um neue Regelungen geht, wenn man vielleicht neue Regelungen entwickeln oder vorschlagen möchte. Entwickeln tut man ja nicht, sondern man schlägt, wenn dann vor, braucht man natürlich juristische Expertise. Dann gibt es diejenigen, die sich spezifisch mit den ethischen, mit den medizinethischen Fragen auch schon lange beschäftigen. Das sind häufig Theologinnen und Theologen, weil das einfach eine lange Tradition ist, tatsächlich in der christlichen Soziallehre zum Beispiel, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Dann gibt es...
Jesus hat ja auch schon Tote erweckt, wie wir wissen.
Dann gibt es jetzt gerade im frisch berufenen Rat erstmals sehr viel stärker ökonomische Expertise, sozialwissenschaftliche Expertise. Vorher gab es auch immer schon Menschen mit psychologischer Expertise und natürlich philosophische Expertise. Das sind mal so im Wesentlichen die Hauptfachdisziplin, aber es gibt viele, die sind doppelt qualifiziert.
Ich vermute jetzt, dass vielleicht im Zuge der ganzen Debatte um künstliche Intelligenz vielleicht auch der ein oder andere Informatiker sich da mal rein
verirrt. Ich wollte es gerade sagen, auch das war schon im letzten Rat so. Es gab ja auch eine große Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz, also auch Menschen, die wirklich sich in der Informatik, in der Datenwissenschaft sehr gut auskennen. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Es gibt im Ethikrat viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Schnittstellenthemen arbeiten, weil das ja häufig so ist. Medizin, Ethik, da haben Sie es ja schon im Begriff. Da haben Sie Medizin und Ethik. Das sind eigentlich zwei Fächer, die da zusammenkommen. Da berühren sich ja zwei Fächer. Und das ist bei sehr, sehr vielen Dingen so, die der Ethikrat bearbeitet. Und deswegen hat man häufig Leute, die haben zwei Hüte auf. Also der stellvertretende Vorsitzende zu meiner Zeit, Julia Nieder-Rümelin, ist Philosoph und Physiker beispielsweise. Auch im jetzigen Rat gibt es viele, die eben zwei Disziplinen haben und die ganz spezifisch an diesen Schnittstellen arbeiten. Und das ist natürlich dann, weil Sie danach gefragt haben, eine besondere Qualifikation, die dann auch befähigt, diese Art von Fragen, die an den Ethikrat herangetragen werden oder die er sich selber stellt, zu beantworten. Und wer mal mit 24 Leuten oder 25 Leuten einen Text gemeinsam geschrieben hat, der weiß, dass
das... nur noch, die Hölle ist schlimmer.
Es ist auch sehr, sehr inspirierend. Ich muss das sagen. Ich habe im Ethikrat wirklich erleben dürfen, einige der eindrucksvollsten beruflichen Erfahrungen meines Lebens. Mit so vielen klugen Leuten so intensiv zu ringen, die sich ja weiß Gott nicht einig sind.
Wollte gerade fragen.
Weiß Gott nicht.
Es ist ja, klug sein heißt ja noch nicht, dass man einer Meinung ist.
Nein.
Im Gegenteil, sondern es gibt da sicherlich auch viel Dissens. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist einer Ihrer Lieblingsbegriffe der sogenannte Korridor der Gemeinsamkeiten. Jetzt gilt ja Deutschland irgendwie als besonders konsensorientierte Gesellschaft. Aber was passiert denn mit den Leuten? Wir haben jetzt schon gesagt, gut, also Verschwörungstheoretiker dürfen sich da nicht zu Wort melden oder sind jedenfalls nicht berufen worden. Aber was passiert denn, wenn sie sich über ein Thema nicht einig werden können? Mhm. Es gibt ja bei anderen Gremien dann die sogenannten abweichenden Voten, also etwa bei den fünf Wirtschaftsweisen, wenn die sich nicht einigen können auf irgendeinen Standpunkt, dann wird da ein Sondervotum irgendwie separat aufgeführt. Das scheint aber beim Ethikrat selten der Fall zu sein.
Nein. Nein. Das ist bei uns ganz genauso. Also ich würde Pi mal Daumen schätzen, ungefähr 40% der Stellungnahmen des Deutschen Ethikrates haben Sondervoten, Gabelvoten, gespaltene Voten. Also Gabelvoten heißt, bestimmte Empfehlungen teilen sich auf und bei anderen ist man wieder einig. Also wir haben wirklich immer eine hohe Bandbreite gehabt in der Zeit, die ich kennengelernt habe.
Und die dann auch dokumentiert werden.
Natürlich. Ja. Okay. Also das Wildeste, was wir da mal hatten, habe ich selber mitgeleitet, wenn ich das mal als Beispiel geben darf. Da ging es um die Keimbahneingriffe mit der sogenannten Genschere. Erinnern sich sicherlich noch viele, das war diese neue Entwicklung, für die es ja dann auch den Nobelpreis gab. Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, die die Möglichkeit entworfen haben, dass man am Genom Veränderungen, sehr präzise Veränderungen vornimmt. Und die sind eben erblich. Das heißt, man kann in die Keimbahn eingreifen. Das hat viele, viele ethische Fragen. Dazu habe ich die Arbeitsgruppe geleitet in meiner ersten Amtszeit. Und da hatten wir, ich glaube, 7 gemeinsame Empfehlungen zu Keimbahneingriffen, dass die zum damaligen Zeitpunkt unter keinen Umständen vorgenommen werden dürfen. Wir haben nach einem Moratorium gerufen und solche Dinge. Und dann haben wir gesagt, was wäre denn, wenn die Technologie ausgereift wäre? Denn das war sie und ist sie bis heute nicht. Hypothetisch, würden wir, unter welchen Bedingungen könnte man das eventuell zulassen oder eben nicht? Und das spaltet sich auf entlang eines Entscheidungsbaums. Das kennen manche aus anderen Fachrichtungen. Also da können Sie sozusagen abweichen nach A oder nach B oder nach C. Das ist wirklich sehr komplex. Und da haben wir es komplett aufgespalten. Das heißt, da haben sich die Mitglieder wirklich einzelnen Fragestellungen sehr präzise zugeordnet. Aber das muss ich auch sagen. Der Deutsche Ethikrat soll ja ethische Orientierung bieten. Und es ist deswegen schon wichtig, dass man sich um diesen, schön, dass Sie das eben schon gesagt haben, Korridor der Gemeinsamkeit bemüht. Denn der Politik, für die ja Orientierung geschaffen werden soll, ist nicht geholfen, wenn sie 24 Einzelmeinungen bekommt. Sondern Orientierung bekommt man, wenn man sagt, schau, wir haben hier in diesem Gremium eine hohe Pluralität an Positionen. Und trotzdem schaffen wir es, etwas gemeinsam zu empfehlen. Und das passiert eben in so ungefähr 60% der Fälle, dass man es dennoch schafft, gemeinsam etwas zu empfehlen. Und wenn das gar nicht geht, dann muss man das kenntlich machen und dann hat man eben gespaltene Voten.
Ja. Und es ist ja nicht so, dass der Ethikrat dann als Gesetzgeber tätig wird. Die Politiker, die wir ja gewählt haben, die können dann immer noch entweder diese Expertisen ignorieren oder zu anderen Schlüssen kommen.
Völlig richtig.
Bevor wir aber darüber noch vielleicht genauer sprechen, will ich aber mit Ihnen die erste Musik hören, die Sie mitgebracht haben, Frau Büchs. Es ist ein Stück von Aretha Franklin, Natural Woman. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
Oh, das ist, glaube ich, eins meiner Top 3 sozusagen Pop-Soul-Lieder. Ich liebe das.
Hat viel Energie. Dann hören wir jetzt von Aretha Franklin, Natural Woman.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel.
Das war von Aretha Franklin, Natural Woman. Die Musik hat die Medizinethikerin Alena Büchs mitgebracht, die heute zu Gast ist bei mir, Jochen Rack, in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Büchs, ich will mit Ihnen auch darüber reden, wie Sie selber zu diesen, ich sag mal, nicht unbedingt völlig selbstverständlichen Fach der Medizinethik gekommen sind. Sie haben verschiedene Fächer studiert. Sie sind, was ich vorher vielleicht noch sagen soll, 1977 geboren in Osnabrück und haben dann sich für das Studium der Medizin, Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften an der Universität Münster offenbar eingetragen. Das ist eigentlich aus meiner Erfahrung eine Fächerkombination, die relativ selten
Das
auftritt.
War auch so nicht.
Ja, also dann sagen Sie mal, wie Sie dazu gekommen sind, überhaupt sich erstens für Medizin zu entscheiden. Manchmal ist es ja in der Familie irgendwie, das sind die Eltern Ärzte. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war.
Also das war ein bisschen anders. Nein, ich komme nicht aus einer Ärztefamilie, aber meine Eltern haben sich gefreut, dass ich schon relativ früh gesagt habe, ich möchte gerne Ärztin werden. Das war so mein Plan. Und dann habe ich in der Oberstufe im Gymnasium etwas Seltenes gehabt, nämlich neben dem Leistungsfach Biologie, was zur Medizin gut gepasst hat, das Leistungsfach Philosophie. Das war sehr selten damals und hat mich sehr begeistert. Ich habe mich dann für einen Medizinstudiengang beworben, habe den Medizinertest gemacht, alles, was man damals noch machen musste. Und habe dann in Münster angefangen, Medizin zu studieren und habe sehr bald gemerkt, dass mir die Philosophie fehlt. Und dann habe ich völlig zufällig, ziemlich am Anfang im Studium, einen Dozenten getroffen, der so im Nebensatz erwähnte, dass er Medizin studiert hat und noch was anderes. Und dann habe ich den gefragt, wie geht das denn? Hat er gesagt, ja, geh mal zum Prüfungsamt, frag mal nach. Und dann bin ich zum Prüfungsamt der Philosophie gegangen in Münster damals und habe gefragt, ob ich vielleicht Philosophie und Medizin studieren könnte. Und das ging damals noch besser als heute. Und ich habe dann einen Magister, ich habe mich für einen klassischen Magister in Philosophie und Soziologie eingeschrieben. Und habe, wenn man so will, das Magisterstudium um die Medizin herumgebunden. Also immer, wenn ich Platz hatte im Stundenplan der Medizin, Münster ist ja nicht so groß, bin ich auf mein Fahrrad gestiegen und rübergeflitzt in die Philosophie oder in die Soziologie und habe dann da eben Seminare belegt, Vorlesungen besucht.
Ja, jetzt ist ja die Philosophie auch ein weites Feld. Ich habe selber Philosophie studiert, deshalb weiß ich das ein bisschen genauer in dem Fall. Aber welche Art von Philosophie hat Sie denn damals interessiert? Die Ethik ist ja nur eine Teildisziplin der Moralphilosophie. Man kann auch Erkenntnistheorie betreiben oder Gesellschaftstheorie. Ich weiß nicht, als jemand, der 1977 geboren ist, vielleicht war da die Gesellschaftstheorie, mit der ich noch aufgewachsen bin, also etwa die sogenannte kritische Theorie, die Frankfurter Schule, nicht mehr so populär, wie das in meiner Zeit noch der Fall war. Aber was waren da Texte, Autoren, die Sie damals gefesselt haben?
Also in der Philosophie hat mir wirklich der obligatorische Logikkurs wirklich richtig viel Spaß gemacht.
Ja, das ging mir damals genau im Gegenteil.
Das ging nicht vielen so, ich weiß. Ich habe das geliebt. Ich fand es wunderbar.
Da geht es ja um Baumkalküle zum Teil. Zum Teil. Also ethische Fragestellungen, die
aber
aufgefächert werden.
Ich sage Ihnen interessanterweise, insbesondere im Grundstudium, also wo man ja noch wirklich sehr breit studiert. Später habe ich dann natürlich schon ein bisschen geschaut, dass die Dinge. Da habe ich dann sehr viel Moralphilosophie gemacht. Aber im Grundstudium hat mich vor allem die antike Philosophie begeistert. Also ich habe mit Begeisterung Platon, Aristoteles, das war meins, das habe ich wirklich geliebt. Wittgenstein habe ich gern gemacht. Dann habe ich in England, ich bin ein Jahr nach England gegangen, wo ich nur Philosophie und Soziologie und Gesundheitswissenschaften studiert habe. Da habe ich ein Jahr Medizin pausiert und da habe ich mit Begeisterung Kant gemacht, auf Englisch.
Ja? Oh, das geht, ja.
Es geht sogar besser. Es sagen viele, die Übersetzung, ich habe eine tolle Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft damals gelesen und studiert, von der viele sagen, die ist viel lesbarer als das deutsche Original. Wundervoller Text, aber in der Tat, also in den muss man sich richtig vergraben und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es wirklich mit Herzblut gemacht. Ich muss dazu sagen, dass Philosophie war das Hauptfach. Wenn man Magister damals machte, brauchte man dann ja noch Nebenfächer und die habe ich, das will ich ganz offen zugeben, wirklich sehr schmal gehalten. Also weil Sie nach kritischer Theorie und sowas fragen, in der Soziologie habe ich dann wirklich wenige Scheine gemacht, nur das, was ich machen musste und da habe ich schon wirklich geguckt, da gab es zum Beispiel ein Seminar Sozialwissenschaften der psychischen Erkrankung. Also da habe ich mir dann wirklich Seminare ausgesucht, die sehr präzise gepasst haben zu meinem Interessenfeld.
Wie sind Sie denn dann dazu gekommen, also diese praktische Ausbildung nicht in den Beruf zu übersetzen? Denn Sie sind ja ausgebildete Ärztin. Man könnte ja auch sagen, gut, ich will jetzt heilen, ja, statt über die Theorie des Heilens nachzudenken.
Ja, das ist eine Frage, die hat mich lange, lange umgetrieben, weil ich die praktische Medizin geliebt habe. Ich bin ja wirklich voll approbierte Ärztin und ich wollte Neurologin werden. Ich habe auch in der Neurologie promoviert. Das war eine Reihe von Zufällen. Also ich habe wirklich, wirklich, ich habe mich im Krankenhaus wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe auch so richtig praktisch, ich habe kurz überlegt, Chirurgie zu machen, weil ich einfach Chirurgie so ein tolles Fach fand. Also ich habe es geliebt, im OP zu stehen, wirklich bis zu den
Blutverspritzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, bis zu den Ellenbogen im Situs, aber lassen wir das. Ärztin sein ist ein fantastischer Beruf. Und trotzdem hat mich dann, insbesondere zum Ende des Studiums, hat mich diese Verbindung zwischen der ethischen Frage, was sollen wir tun, und der Medizin, was sollen wir in der Medizin tun, am meisten beeindruckt. Und dann sind das viele Zufälle gewesen. Dann kam beispielsweise eine fantastische Medizinethikerin nach Münster und übernahm dort frisch den Lehrstuhl. Bettina Schöne-Seifert, das ist meine akademische Lehrerin. Und die hat mich zutiefst beeindruckt und hat mir dann eben auch eine Stelle angeboten, bei der auch schon klar war, vielleicht kann ich mich da auch habilitieren, also könnte auch in die wissenschaftliche Karriere einbiegen. Und das waren so verschiedene Zufälle. Dann habe ich mich beworben auf ein wirklich tolles Fellowship, also so eine Art akademisches Stipendium in Harvard, und habe das dann bekommen und bin dann nach Harvard gegangen und habe dort weiter eben im Bereich der Medizinethik gearbeitet, aber immer noch nicht ausgeschlossen, dass ich nicht wieder zurückgehen würde in die klinische Medizin. Das war wirklich so richtig für mich tatsächlich erst abgeschlossen und vorbei, als ich meine erste Professur angetreten habe. Aber bis dahin traut man sich ja gar nicht zu glauben, dass man diesen akademischen Weg weitergehen
kann. Ist vielleicht ja auch ganz schön, wenn man weiß, im Zweifelsfall, falls die akademische Karriere nicht funktioniert, dann kann man immer sich noch als praktizierender Arzt oder Ärztin dort seine Brötchen verdienen. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn man diese beiden Möglichkeiten hat. Sie sind dann seit 2014 Professorin gewesen, zunächst in Kiel, dann später nach München gekommen, 2018 an die Technische Universität. Und bevor wir die nächste Musik hören, will ich Sie nur fragen, was sind denn die Themen, mit denen Sie sich dann primär beschäftigt haben in der Lehre, und was wird auch von den Studenten nachgefragt?
Ja, also in der Lehre, das ist ein großer Unterschied zu dem, was man in der Forschung macht. Das muss ich kurz vorwegschicken, weil in Kiel habe ich begonnen, mich mit datenreicher Medizin zu beschäftigen, also Big Data in der Medizin, Biobanken und solche Dinge. Und das hat dann sehr schön hingeführt zu den Themen, die ich jetzt vor allem in München mache. Also Algorithmen, künstliche Intelligenz in der Medizin, Medizintechnologie. In der Lehre macht man die ganze Breite der Medizinethik. Da macht man wirklich Sterbehilfe, Ethik am Lebensanfang, Reproduktionsmedizin, da macht man Transplantationsmedizin und die ethischen Fragen, da macht man die Gerechtigkeitsfragen am Krankenbett, aber auch im Gesundheitswesen. Also das sind, wenn Sie so wollen, die großen, die breiten medizinethischen Fragen. Denn die medizinethische Forschung ist inzwischen ja genauso spezialisiert wie andere Forschung auch. Also da muss man sich dann wirklich auf einen bestimmten Bereich fokussieren. Und das habe ich ab Kiel dann natürlich sehr intensiv getan. In der Lehre, und das macht mir bis heute unglaublich viel Spaß, kann man eben die Grundfragen der Medizinethik unterrichten. Das ist das auch, was die Studierenden nachfragen. Weil das ja das ist, was sie antreffen, wenn sie auf die Station gehen. Also der Tod ist in der Medizin eben allgegenwärtig. Wie man gute Entscheidungen trifft, wenn es darum geht, welche Behandlung möchte ich für mich oder möchte ich vielleicht auch eine Behandlung nicht mehr. Wie man mit Menschen umgeht, die selbst nicht mehr einwilligungsfähig sind. Das sind ja ganz, ganz praktische, ganz konkrete Herausforderungen. Und das finden meine Studierenden sehr spannend. Aber das ist natürlich auch was letztlich für uns alle.
Frau Büchs, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist ein Song von Sting, Fields of Gold. Warum dieses Stück?
Das ist ein Lied, das mein Mann und ich sehr lieben.
Also mit einer biografischen Erinnerung wahrscheinlich verknüpft. Dann hören wir uns dieses Stück mal an, Fields of Gold von Sting.
She took her love.
for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear still left we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Das war von Sting Fields of Gold. Die Musik hat die Medizinethikerin und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Büchs mitgebracht, die heute zu Gast ist bei mir, Jochen Rack, in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Büchs, Sie haben jetzt schon erzählt, also innerhalb der Medizinethik und der Lehre, die Sie da auch regelmäßig an der Universität in München geben, da ist ein breites Themenspektrum, was da verhandelt wird. Ein Teil dieser Fragestellungen haben Sie jetzt in einem Buch aufgegriffen. Dieses Buch heißt Leben und Sterben. Der Untertitel dieses Buches lautet Die großen Fragen ethisch entscheiden. Ich habe mir dieses Buch mal angesehen und vor allem auch das Inhaltsverzeichnis, da sind verschiedene Themenkomplexe aufgeführt. Wenn Sie mal erzählen, wie Sie zur Auswahl kamen, dieses Buches, es ist ungefähr 300 Seiten dick, also das ist schon einiges zu lesen, aber ich muss dazu sagen, es liest sich eigentlich recht flüssig. Es ist kein akademisches Buch, nicht für die große Wissenschaft geschrieben, sondern für jedermann oder jede Frau würden Sie vielleicht dann noch dazu setzen. Aber es sind manche Themen auch ausgespart, zum Beispiel die Corona-Thematik. Vielleicht sprechen wir nachher noch kurz drüber. Also was haben Sie sich da gedacht bei der Konzeption?
Erstmal bin ich froh, dass Sie sagen, dass es sich flüssig liest, denn das war tatsächlich mein Ziel. Das ist kein Fachbuch. Mir ging es wirklich darum, diese Fragen, die wir ja zum Teil in der medizinethischen Forschung ziemlich komplex besprechen, auch so zu vermitteln, dass jeder und jede damit wirklich für sich selbst was anfangen kann. Weil ich nämlich glaube, dass diese ethischen Fragen, wenn es um Leben und Sterben geht, für alle wichtig sind.
Da wir ja alle sterblich sind, wie wir wissen.
Ja, und da wir auch alle krank werden. Und daher erschließt sich auch ein Stück weit die Themenwahl. Medizinethik ist ein enorm breites Fach. Und es war völlig klar, ich kann nicht alle Themen anschneiden. Aber ich wusste, ich möchte auf jeden Fall ein großes Kapitel zum Lebensanfang machen, weil einfach sehr, sehr viele Fragen in den frühesten Tagen der menschlichen Lebensentwicklung entstehen. Also wie gehen wir mit den Fortschritten der Reproduktionsmedizin um? Aber auch was passiert beispielsweise, wenn die Medizin immer besser darin wird, ganz, ganz früh geborene Babys zu retten? Das kann ja viele Herausforderungen mit sich bringen. Das Zweite war auch völlig klar, Tod und Sterben.
Und ich nehme an, zu dem ersten Punkt, da Sie ja selber Kinder haben, ist es für Sie sicherlich auch was, was Sie dann mit persönlicher Erfahrung unterfüttern können.
Ja, natürlich. Also es ist Elternschaft. Was bedeutet heute Familie sein? Wie gehen wir mit dem frühen menschlichen Leben um, aber auch mit Kindern, wenn Kinder krank werden? Das sind wirklich, wirklich wichtige Fragen. Nicht mal bei diesem Thema werden alle Fragen in diesem Buch behandelt. Eben, sonst wäre es 800 Seiten lang geworden. Aber ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Dann das Thema Tod und Sterben. Einfach weil, ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar. Mehr als 70% der Menschen sterben in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Also da, wo wir Ärztinnen und Ärzte fachlich tätig sind. Das heißt sozusagen, unser Handeln, unser Tun steht im ganz, ganz engen Zusammenhang mit dem Tod eines Großteils der Bevölkerung, weil einfach dort, wo wir handeln, die Menschen sterben. Und das bedeutet eine enorme Verantwortung. Und mein Ziel mit diesem langen Kapitel, in dem ich mich sozusagen mit unterschiedlichen Versionen von Sterben in der heutigen Zeit beschäftige, ist vor allem, die Leserinnen und Leser zu ermächtigen, darüber nachzudenken, über ein Tabuthema nachzudenken letztlich. Wie wünsche ich mir eigentlich, wenn es mal soweit sein sollte, dass ich sterbe und gleichzeitig uns alle im Gesundheitswesen daran zu erinnern, dass eben ein guter, ein würdevoller Tod etwas enorm Wichtiges ist, das zum Leben dazugehört. Und das eben ein Stück weit ja auch in unserer Hand liegt. Das ist das längste Kapitel, muss ich dazu sagen. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema.
Jetzt habe ich schon gesagt, wir definieren uns als Menschen über unsere Sterblichkeit. Weshalb ist dann eigentlich dieses Thema so tabuisiert?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass der Tod natürlich angstbesetzt ist und nicht umsonst die Philosophie seit Jahrtausenden mit verschiedensten Todeskonzepten ringt. Und nicht nur die Philosophie, die Religion, die Kunst, die Literatur. Der Tod ist ein, wenn ich das wesentliche Thema, wenn wir darüber nachdenken, was macht uns als Menschen aus? Aber was macht uns auch als Menschen Angst? Was beschränkt uns? Und das ist etwas, was sehr herausfordernd ist. Und sich im Alltag mit diesem Thema zu beschäftigen, das kann ich sehr gut verstehen, dass man das gern auch mal fernhält. Das Zweite ist, weshalb ich glaube, dass es immer tabuisierter geworden ist. Denn vor 200 Jahren war der Tod noch nicht so entfernt von den Menschen wie heute.
Weil es weniger Krankenhäuser gab?
Ich wollte es gerade sagen, ist, glaube ich, die beispiellose Erfolgsgeschichte der Medizin. Denn wir haben ja in der Medizin, das stelle ich in dem Buch auch kurz dar, enorme Erfolge im Kampf mit dem Tod gefeiert. Und das heißt, ein Stück weit ist der Tod für uns beherrschbarer geworden. Wir sind da sozusagen sehr viel stärker auf Augenhöhe geraten. Und das hat auch, glaube ich, schon dazu geführt, dass wir vielleicht als Gesellschaft gesagt haben, so, wir delegieren jetzt den Tod ein bisschen in die Medizin und in das Gesundheitswesen, beziehungsweise guck mal, wir können damit jetzt irgendwie umgehen, das kriegt jetzt was Beherrschbareres. Und darüber haben wir vielleicht als Gesellschaft verpasst, dass er ja trotzdem uns alle ereilen wird und es deswegen, auch wenn wir besser darin geworden sind, den Tod hinauszuschieben, wir trotzdem uns fragen müssen, wie können wir einen guten Tod gestalten? Denn hinausschieben kann ja auch bedeuten, das Sterben zu verlängern. Oder tatsächlich auch Dinge zu tun, bei denen man sehr, sehr nachvollziehbar fragen kann, sollte man das jetzt eigentlich noch machen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Und ich versuche in diesem Buch, das plastisch zu machen. Also ich nehme ja Patientengeschichten, sehr bewusst, echte Fälle, die ich selbst auch erlebt habe, um einfach aufzublättern, was sind heute Patientengeschichten, die Ihnen passieren können, die mir passieren können, die Freunden passieren können. Nichts wahnsinnig Ungewöhnliches, sondern wirklich, wenn Sie so wollen, alltägliche Fälle. Und wo stehen Entscheidungen an, die dazu führen können, dass ein Tod als ein guter Tod letztlich empfunden wird oder eben nicht? Und was kann es da auch für Konflikte geben und wie können die gelöst werden?
Jetzt ist verbunden mit dieser Thematik des humanen Sterbens, wie wir vielleicht sagen könnten, auch in der Diskussion der Begriff des assistierten Suizids. Das ist eine Thematik, die war in Deutschland lange Zeit sehr umstritten, bis das Bundesverfassungsgericht 2020 dann also dieses Recht, sich selbst zu töten, explizit nochmal bekräftigt hat. Allerdings ist die Frage der Umsetzung jetzt immer noch gesetzlich nicht geregelt. Also da streiten sich unsere Parlamentarier, was die richtige Umsetzung da betrifft, in Bezug etwa auf Beratung, Beratungsfristen oder Beratungspflichten, die da denjenigen auferlegt werden. Und Sie haben als Teil des Ethikrates dazu auch eine Stellungnahme abgegeben zum Suizid 2022. Die habe ich mir mal exemplarisch etwas genauer angesehen. Da kam es mir so vor, und das führt uns noch mal ein bisschen zurück zu der Eingangsthematik, wie der Ethikrat arbeitet, als wäre da in dieser Stellungnahme irgendwie dieser Korridor der Gemeinsamkeiten, auf denen Sie da immer gerne abstellen, ein bisschen zu eng geraten. Und als wäre diese ganze Stellungnahme so ein bisschen also wie eine Quadratur des Kreises. Da wird einerseits dann zum Beispiel immer wieder gesagt, es ist die freie Entscheidung, aber andererseits müssen den Leuten unüberlegte Entscheidungen irgendwie müssen verhindert werden. Einerseits soll die Suizidberatung irgendwie verpflichtend sein, aber andererseits soll jeder Eindruck eines Paternalismus vermieden werden. Und jetzt sagen Sie in dem Buch, als Ethikratsvorsitzende, da dürften Sie eigentlich nicht besonders scharf sein mit Ihrer eigenen Meinung. Und in dem Buch, von dem wir jetzt sprechen, Leben und Sterben, sagen Sie explizit, Sie wollen jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich zitiere das, um auch vielleicht auch den Stil dieses Buches ein bisschen zu charakterisieren. Das ist also relativ flott geschrieben, sage ich mal. Was ist denn jetzt Ihre Position in Bezug darauf, wie dieser assistierte Suizid tatsächlich gestaltet werden soll?
Ganz kurz noch zur Ethikratsstellungnahme. Das ist sehr, sehr gut beobachtet. Diese Stellungnahme hat keine Empfehlung. Und das liegt daran, dass es im Ethikrat absolute Ablehner gab, nicht nur eines assistierten Suizids, sondern des Suizids insgesamt, bis hin zu starken Befürwortern. Also eine ganz enorme Bandbreite, und da war klar, auf Empfehlungen, die wirklich zur konkreten Gestaltung etwas sagen, wird sich der Rat nicht einigen können. Ich bin eine Person, die alleine ein Buch schreibt. Mir ist es aber auch wichtig, meine eigene Position, das sage ich in dem Buch auch sehr deutlich, dem Leser oder der Leserin nicht irgendwie aufzudrücken. Also ich blättere auf, was es für unterschiedliche Positionen gibt, und natürlich ist es auch nicht meine Aufgabe, jetzt eine ganz konkrete Empfehlung zu machen in diesem Buch, wie das jetzt gestaltet werden sollte, aber ich sage tatsächlich, dass ich persönlich, das ist meine Position, es für zulässig halte, wenn Ärztinnen und Ärzte wirklich frei verantwortliche, wiederholte, gefestigte Wünsche nach Suizid von Patientinnen und Patienten tatsächlich unterstützen.
Das heißt auch das Medikament zur Verfügung stellen im Zweifelsfall.
Genau. Es gibt ein
Beispiel. Das tödliche Medikament.
Das Argument dafür, also es ist ein langes Kapitel, das haben Sie ja sich sicherlich angeschaut, in dem die verschiedenen Argumente dafür und dagegen dargestellt werden. Aber das wesentliche Argument sehe ich darin, dass Ärztinnen und Ärzte diejenigen sind, die ihre Patienten gerade bei diesen langen chronischen Erkrankungen lange begleiten. Und dann einige Patientinnen und Patienten sich eben wünschen, dass sie bei diesem letzten Schritt auch noch begleiten. Denn die Suizidbeihilfe durch andere ist ja gar nicht strafbar. Es ist nur fraglich, wie das bei Ärztinnen und Ärzten aussieht, weil die eine Garantenpflicht haben und so weiter und so fort. Wird alles ausgeführt. Und das muss, wenn man so etwas machte, sehr sorgfältig gestaltet werden. Also, dass man wirklich sicherstellt, dass das Menschen sind, die nicht irgendwie in der akuten Verzweiflung oder weil sie vielleicht eine unbehandelte Depression haben, der liebeskranke Teenager, um Himmels Willen. Also solche Dinge, das muss alles ausgeschlossen werden. In meiner Wahrnehmung sollte es immer eine Bedenkzeit geben. Es gibt ein Modell in den USA, in Oregon, in dem Bundesstaat. Die machen das jetzt so seit gut 20 Jahren. Das halte ich für eine mögliche Version. Aber ich bin wirklich nicht diejenige, die da sozusagen die Details festzurrt.
Ein interessanter Punkt an dieser Thematik, und es muss dann auch schon unser letzter Punkt sein in dieser Unterhaltung, die ich natürlich sehr gern länger fortsetzen würde, ist die Tatsache, dass wenn Menschen dieses tödliche Medikament zur Verfügung haben, dass sie es dann tatsächlich vielleicht gar nicht nutzen, sondern nur das Wissen, dass sie im Zweifelsfall, wenn ihnen die Situation unerträglich würde, dann gehen können, vielleicht es gar nicht tun wollen mehr. Aber zumindest eine Handlungsoption sich zu erschließen, das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein.
Das zitiere ich ja auch im Buch. Diejenigen, die zum Beispiel das in Oregon untersucht haben, aber auch in den Niederlanden, erwähnen das immer wieder. Das ist nicht systematisch untersucht, also man kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent der Menschen, aber es ist sehr, immer und immer wieder gibt es Fälle, in denen Menschen sagen, ich habe mir das verschreiben lassen und habe es nicht genutzt, aber es hat mich beruhigt. Der Gedanke daran, dass ich eventuell, sollte ich das brauchen, die Möglichkeit hätte, die finde ich beruhigend. Und das ist, finde ich, durchaus etwas Bedenkenswertes. Aber nochmal, es muss wirklich sorgfältig gestaltet sein. Wenn es gemacht würde, müsste es sehr, sehr sorgfältig gestaltet sein.
Frau Büchs, jetzt geht unsere Zeit bei HR2 Doppelkopf leider schon zu Ende. Wir haben, glaube ich, besprochen, wie weit dieses Feld der Medizinethik reicht und wie wichtig es auch ist für jeden Einzelnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit der Medizinethikerin und ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Frau Büchs allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
Vielen Dank, lieber Herr Rack. Wir hören von Amy Winehouse Rehab, eine meiner Lieblingsstimmen.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Seventeen days.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.